Das Umweltkonzentrat.
Ja, herzlich willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat. Mein Name ist Aldo Segler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch heute durch die Sendung geleiten. Ja, was haben wir heute alles am Start? Ich habe heute drei große Themen vorbereitet. Zum einen geht es um das Thema Glyphosat, dessen Zulassung läuft Ende des Jahres aus. Was das genau bedeutet, hört ihr später in der Sendung. Dann ein Dauerbrenner als Thema, denke ich mal, Plastiktüten, wovon wir Deutschen jährlich 5 bis 6 Milliarden verbrauchen. Und dann, denke ich mal, das wird alle Rostocker und Rostocker interessieren, die so ein bisschen mit der Stadt Wassermut haben, die mal gerne im Grün spazieren gehen wollen. Da geht es nämlich um die Wallanlagen und was es mit der dortigen Sanierung auf sich hat. Dazu gibt es nämlich Neues und dazu habe ich einen Studiogast. Erstmal gibt es aber für euch Musik da draußen. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem Studiogast. Ich sage Hallo zu Markus Bross vom BUND und von den Grünen.
Hallo.
Ja, du bist heute hier aus Gründen der Wallanlagen, wie ich schon gesagt habe, weil das ist ja ein kontroverses Thema in der Stadt, was in letzter Zeit immer wieder zu Diskussionen anregt, manchmal auch zu sehr ernsthaften, erbosten Diskussionen. Und bevor wir jetzt dazu kommen, was dazu Neues gibt, erstmal möchte ich erzählen, worum es eigentlich genau geht. Also die Wallanlagen kennt wahrscheinlich jeder gleich. Hinter dem Stadtzentrum, wenn man Richtung Bahnhof läuft, sind die eigentlich nicht zu übersehen. Die grüne Lunge der Innenstadt, würde ich mal sagen, ne? Und ab 2016 oder 2017 möchte dort die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, kurz EGS genannt, die beiden ehemaligen Bastionen der Stadtbefestigung sanieren. 3,5 Millionen Euro stehen dafür aus Städtebauförderungsmitteln zur Verfügung plus 700.000 Euro von der Stadt. Es sollen Schäden an den Bauwerken beseitigt werden, wie Betonfraß in den Treppen, Löchern auf dem Gehweg und verrostete Gelände. Die unterirdischen Bunkeranlagen, in denen sich im Winter Fledermäuse und andere Tiere zurückziehen, sind ebenfalls baufällig und sollen erneuert werden. Die Heubastion soll abgerissen werden und in den alten Zustand einer Verteidigungsanlage wiederhergestellt werden. Außerdem soll der Pavillon an der Teufelskuhle ebenfalls abgerissen werden. Dafür sollen dort Liegewiesen entstehen mit Solitärbäumen. Außerdem soll insgesamt der offene Charakter der Wallanlagen durch die Reduzierung des Gehölzbestandes und Beseitigung von Sämlingsaufwuchs wiederhergestellt werden. Wertvoller Baumbestand soll erhalten bleiben. Insbesondere der Wildwuchs von Bergahorn soll beseitigt werden und dadurch Sichtachsen auf die Stadt geschaffen werden. Als Referenzobjekt wird dabei auf den Kanonsberg verwiesen, der vor ein paar Jahren saniert wurde. Hallo Markus.
Hallöchen.
Ja, was sagst du dazu? Klingt doch erstmal nicht so schlecht. Ihr vom BUND habt eine Kampagne gestartet und eine Unterschriftensammlung gegen die großflächige Abholzung und für einen weitestgehenden Halt der aktuellen Situation in der Wallanlage. Wie sieht's da aus?
Ja, richtig. Also es war so, dass laut denkmalpflegerischer Zielstellung die Wallanlagen wieder erlebbar gemacht werden sollten. Und nachdem der Kanonsberg hergerichtet wurde, schwante uns Böses, also dass es am Ende in den ganzen Wallanlagen so aussehen könnte, dass wir überall nur noch Rasenflächen haben. Als nächstes wurde der Krüblinger Torvorplatz in die Sanierung mit reingenommen. Das war dann auch vor ein paar Jahren. Dort sollte ursprünglich auch kein einziger Baum stehen bleiben. Die aktuelle Situation kennt jeder, der in Rostock auch mal in der Innenstadt unterwegs ist. Es stehen viele große Bäume am Ende noch, sogar einer mitten im Weg, wo Bänke drumherum platziert wurden. Das ist das Ergebnis aus einer ordentlichen Zusammenarbeit zwischen den Umweltverbänden und der RGS inklusive dem Amt für Stadtgrün. Da können wir uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen. Natürlich sind dort jetzt keine Gebüsche stehen geblieben. Das war halt ein Punkt, den mussten wir irgendwo akzeptieren als Umweltverband, auch wenn wir da gerne noch ein paar Gebüsche gehabt hätten. Aber wir hatten das dann soweit akzeptiert, weil es ist die Haupteinfallschneise in die Innenstadt. Und das soll dann auch gartenbautechnisch irgendwo ein bisschen hübsch hergerichtet werden mit Sicht auf die Wallanlagen. Dem haben wir dann zugestimmt. Alles soweit ganz schick. Jetzt geht's an die Wallanlagen selber.
Ja, vielleicht mal ganz kurz zu dem Kanonsberg, Der ist ja aus meiner Sicht jetzt nicht besonders gelungen. Wart ihr da auch mit beteiligt?
Da waren wir überhaupt nicht mit beteiligt. Aber die Umweltverbände müssen hier in diesem Punkt auch nicht beteiligt werden, also nicht von Rechts wegen. Aber es hat einen Lernprozess auch in der Stadtverwaltung eingesetzt, dass es doch sinnvoll ist, die Umweltverbände mit einzubeziehen und hier eventuell Anregungen mit aufzunehmen. Das geschieht jetzt und da sind wir eigentlich insgesamt sehr erfolgreich.
Also das heißt ganz konkret, wenn es darum geht, wertvolle Baumbestände zu halten, andererseits Wildwuchs, was sich zu fällen, sowas wie Bergahorn, der da sehr üppig wachsen soll, zumindest laut der Info von der Stadt. Ich meine, wertvolle Baumbestandshaltung ist okay und dieser Wildwuchs?
Muss man sich so vorstellen, es wurde jetzt im Prinzip die letzten Jahrzehnte nicht wirklich durchgepflegt in den Wallanlagen. Die Wallanlagen sind neben dem Baudenkmal auch ein Gartendenkmal. Dort hätte gepflegt werden müssen, eben dieser jungen Baumaufwuchs von vornherein entfernt werden müssen. Dies ist nicht geschehen. Jetzt haben wir natürlich ziemlich viele Bäume dort stehen, die einen waldartigen Charakter letztendlich in den Wallanlagen herbeiführen. Und Ziel ist jetzt, also das ist auch nach den Einwendungen, die bis zum 30.09. eingegeben werden konnten an die RGS und Vorabgesprächen zwischen RGS und Umweltverbänden, wie auch im Amt für Stadtgrün und Umweltverbänden, haben wir jetzt dann eben festgestellt, gut, der Weg, der Königsweg wird der sein, dass wir eben einen weitestgehenden Baumerhalt in den Wallanlagen haben. Was da jetzt genauer Naturaufwuchs weggenommen werden muss, das wird man dann in der weiteren Planung sehen.
Ja, du sagtest, bis zum 30.09. war die Einspruchsfrist. Ihr habt ja eine Unterschriftenkampagne gefahren. Wie war die Resonanz der Rostocker Bürgerinnen und Bürger?
Die Resonanz war super. Also wir hatten ja schon mal vor mehreren Jahren eine Unterschriftensammlung gemacht nach dem Kanonsberg, Entschuldigung. Hinsichtlich des Grübliner Torvorplatzes. Und diesmal hatten wir jetzt etwas über 2000 Unterschriften gesammelt, haben die aber jetzt nicht offensiv gesammelt. Also wir haben mal eine Woche lang einen Stand gehabt im August in der Innenstadt. Da kamen einige zusammen und dann haben wir die einfach nochmal ein bisschen gestreut unter die Mitglieder. Die haben dann in Läden auslegen lassen. Die meisten Leute, die sich dafür interessieren, haben die Liste nie zu Gesicht bekommen. Also es war kein offensives Unterschriftensammeln und dennoch sind über 2000 zusammengekommen. Also nicht unerheblich. Der Großteil der Bevölkerung in der Innenstadt, die wünschen sich einfach eine grüne Oase in den Wallanlagen und möchten nicht ausschließlich nur ein schickes Gartendenkmal haben und schon gar nicht sowas Ähnliches wie den Kanonsberg.
Okay. Andererseits war das ja früher eine Verteidigungsanlage und da soll ja auch dieser historische Aspekt mehr herausgearbeitet werden. Das heißt, man soll wieder sehen, dass es eine Verteidigungsanlage der Stadt Rostock war. Ich glaube, Barockzeit oder so. Wie steht ihr dazu?
Es war ursprünglich mal eine Verteidigungsanlage, richtig, für den Kriegszustand. In dem befinden wir uns jetzt zum Glück nicht mehr. Die Bedürfnisse der Bevölkerung in der Stadt sind jetzt andere. Damals, als diese Wallanlagen gebaut wurden, war jenseits der Stadt alles Wald. Da haben wir jetzt städtisches, urbanes Gebiet, alles bebaut, Straßen mit Verkehr, Lärm, Hektik. Und da ist das eine Oase der Ruhe, frische Luft, Entspannung, spazieren gehen, joggen, was weiß ich, Natur erleben natürlich auch. So, und da ist eben wichtig, dass wir diese Aspekte, die heutigen Bedürfnisse, dass wir die auch berücksichtigen. Baudenkmal hin oder her. Man kann die Dinge auch erlebbar machen, ohne dass man da alles abholzt, was aber auch nicht mehr geplant ist.
Okay, du greifst schon vorweg, aber vielleicht ganz kurz, wieso gibt es überhaupt die Intention, denn so ein, nennen wir es einfach mal, Kriegsdenkmal zu erhalten? Hast du da mehr Ahnung, also einen Plan, warum das so ist?
Es gab mal eine Überarbeitung, wie sollen die Wallanlagen zukünftig aussehen? Üblich war Rasen, komplette Erlebbarmachung, dass man das Bauwerk komplett in seiner Form, in seiner Modellierung erleben kann. Das wurde irgendwann mal von der Bürgerschaft, ich weiß jetzt nicht mehr wann, vor vielen, vielen Jahren abgenickt, ging so an das Landesdenkmalamt, die haben das ebenfalls abgenickt und dadurch ist es jetzt de facto fast Gesetz. Das heißt, man kommt da im Prinzip gar nicht mehr wirklich ran, das zu ändern. Aber da ist die IAGS also wirklich schon stark auf die Bedürfnisse zugegangen der Bevölkerung. Und die Pläne, die dann jetzt, um mal kurz vorzugreifen, veröffentlicht wurden, kommen dem jetzt schon näher, das, was die Innenstadtbevölkerung sich eigentlich wünscht. Überwiegend, was wir festgestellt haben.
Okay, was mir aufgefallen ist, das war, letztens bin ich da mal vorbeigegangen, auch so Richtung Ökohaus. Und was vorher eigentlich gar nicht zu sehen war, war jetzt so ein Kriegsdenkmal für die Gefallenen des Krieges 1870-71, was ja schon eine Weile her ist. Das passt ja dann irgendwie auch ins Konzept. Ist das denn auch genauso die Intention, das nochmal so richtig herauszustellen alles? Da fehlen meines Erachtens auch Kanonen oder sowas?
Was so in den Einzeldenkmälern, die da irgendwo in den Pflanzungen versteckt sind, kann ich jetzt eigentlich nichts groß zu sagen. Da müsste man jetzt mal die RGS befragen. Aber das ist jetzt auch nicht das, worauf wir unser Augenmerk legen. Wenn dann Denkmal ist und das wird freigestellt, in Ordnung. Was das jetzt für ein Denkmal ist, woran da erinnert wird, das ist jetzt für uns als BUND erstmal nebensächlich. Da sehen wir uns jetzt als Vertreter des Stadtgrüns und der Interessen der Teile der Bevölkerung, die eben hier ein intensives Stadtgrün wünschen.
Ja, was mich nur interessieren würde, das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich, was ist denn wertvoller Baumbestand? Das habe ich eben gerade hier so vorgelesen. Der soll ja erhalten werden. Was ist denn nicht wertvoller Baumbestand?
Das ist der Umkehrschluss richtig, das frage ich mich dann auch. Also wertvoller Baumbestand ist hier zum einen ökologisch wertvoll, sprich Höhlenbäume, wo Fledermäuse, Vögel, sonstiges Getier drin ihre Behausung haben, ihre Nester über den Sommer, ihre Bruthöhlen, wie auch immer. Und dazu gibt es dann eben noch wirklich alte Bäume, die dort stehen, die auch mal historisch gepflanzt wurden, wie zum Beispiel die Platanenallee oben auf dem Hauptweg oder die einzelnen großen Bäume direkt vor der Stadtmauer oder auch an den Wallfüßen und Schultern oben, größere Bäume, die dort stehen, die eben mal historisch gepflanzt wurden vor mehreren hundert Jahren. Das sind die sogenannten wertvollen Bäume. Also das ist meines Wissens wohl jetzt keine ökologische Wertung, sondern wirklich nur ein Arbeitstitel in dem Sinne. Aber trotzdem kommt man dann zu dem Umkehrschluss, ist der Rest nicht wertvoll.
Okay, wir haben jetzt ja schon viel davon gehört, was geplant wurde. Ihr habt euch ja engagiert mit eurer Unterschriftenkampagne und es gab wohl auch eine Veranstaltung letzte Woche, wo ihr mit involviert wart und du weißt, Neues zu berichten, wie es denn demnächst wahrscheinlich aussehen wird. Darüber sprechen wir gleich. Vorher mache ich erstmal ein bisschen Musik und zwar den vorhin schon angekündigten Titel Turn Off von Mellomark featuring Lost Air Bach und dann hören wir uns beim Umweltkonzentrat auf Radio 90,2 gleich wieder.
Wir sagen Bad News is Good News. Wir sagen Turn Off. Partizania, Alemania, Hände hoch, Santa Maria, Discoteca, Paranoia, Polizei,
ja. Hört Radio Loren 90,2, das Umweltkonzentrat. Mein Name ist Aldo, gerade im Gespräch mit Markus Brost vom BUND. Wir haben uns schon im ersten Teil des Interviews so ein bisschen darüber unterhalten, was geplant wurde in den Wallanlagen und was die Kampagne des BUND so ein bisschen auf die Beine gestellt hat, also eure Unterschriftenkampagne, über 2000 Unterschriften. Jetzt wollen wir natürlich hören, da die Einspruchsfrist bis 30.09. war, was habt ihr erreicht und was gibt es Neues? Denn dass es was Neues gibt, das ist amtlich, das kannst du uns wahrscheinlich erzählen. Und zwar gab es letzte Woche eine Ortsbeiratssitzung des Ortsbeirats Mitte.
Stadtmitte.
Stadtmitte. Genau. Okay, was ist dabei rausgekommen?
Ja, gut, da wurden die Hinweise, Anregungen, Einwendungen, die bis zum 30.09. abgegeben wurden bei der RGS, in die Pläne mit eingearbeitet, so hieß es. Und dann auf der Ortsbeiratssitzung Stadtmitte letzte Woche vorgestellt. Und die Pläne sahen jetzt erstmal besser aus. Zumal jetzt dann auch ein paar weitere Fachpläne dabei waren, die einen erstmal haben sehen lassen, wo wird gefällt, wie viel wird gefällt, was wird gefällt, damit man sich überhaupt mal seriös ein Bild machen kann, der Unterschied zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand.
Das heißt, ihr habt erst auf diese Sitzung so richtig Einblick bekommen, wie die Änderungen aussehen sollten?
Das ist korrekt. Genau, das ist korrekt.
Also mit den Baumfällungen?
Auch mit den Baumfällungen, richtig. Da hat sich dann gezeigt, dass Erstmal, wie wurde da rangegangen? Also es wurden die Bäume in drei Kategorien eingestuft. Eine Kategorie, alle Bäume, die einen Umfang 1 Meter oder größer haben. Dann welche, die kleiner sind, sprich nur 50 Zentimeter bis 1 Meter Umfang. Und die, die drunter sind, die sind einfach dann erstmal, die werden gefällt. Das ist dieser Naturaufwuchs. Das heißt, alles bis 49 Zentimeter gilt als Naturaufwuchs, geht weg. Und das muss man dann einfach wissen, wenn man mal durch die Wallanlagen geht, kann man sich vielleicht auch ein Bild machen. Und von den anderen beiden Kategorien, sprich ab 50 Zentimeter, fallen trotzdem oder sollen trotzdem mehr als die Hälfte dann auf diesen beiden Bastionen fallen.
Wie beurteilt ihr das als BUND?
Wir sind natürlich nicht glücklich damit, dass so viel Baumbestand trotz allem gefällt werden soll. Das haben wir auch zum Ausdruck gebracht. Da muss dringend nachgearbeitet werden. Es wurde dann zwar auch von Seiten der Planer erklärt, dass wenn da ein großer Baum steht und der sich entwickeln soll, dann müssen drumherum halt meistens 4 bis 6 Bäume fallen, die kleiner sind. Und so kommt man dann eben auf diese Anzahl Bäume. Also das heißt, man muss im Prinzip vor Ort sich das genau angucken, welche Bäume sind die Bäume, die man erhalten möchte, dass sie sich schön entwickeln können. Und welche Bäume stören dabei und müssten dann im Prinzip gefällt werden. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind im Gartendenkmal, das ist uns auch bewusst.
Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wird das denn große Änderungen haben? Also dass man das, wird das richtig augenscheinlich? Das heißt, ich kann jetzt von den Wallanlagen rüber bis zur Uni gucken?
Also bis zum August.
Wenn man jetzt aus der Vogelperspektive gucken würde, da würde sich unter Umständen nicht so, ja, da es würde sich schon einiges ändern, aber es würde immer noch sehr grün aussehen, also auf dem Luftbild. Also gut mit Bäumen bestanden. Das Problem ist aber ein anderes noch zusätzlich, dass dadurch, dass so viel an Gehölzbestand herausgenommen wird, auch Gebüsche, die dann in der Planung durch Efeu in erster Linie und weitere neu zu pflanzende oder auch zu erhaltende Gebüsche ersetzt werden sollen, die dann aber auf 1 bis maximal 1,50 Meter Höhe kurz gehalten werden sollen, haben wir das Problem in der Horizontalen, dass wir dann eben sehr wohl in den bebauten urbanen Bereich gucken können, aus den Wallanlagen heraus. Und es gab neulich eine Studie, die wurde veröffentlicht zum Nutzungsverhalten der deutschen Bevölkerung in Parkanlagen. Und da war der meistgenannte Punkt der, dass man eben Ruhe und Erholung sucht in solchen Parkanlagen. Und wenn ich mich in den Wallanlagen bewege und immerzu die August-Bebel-Straße oder sonstige Gebäude und Verkehr nicht nur sehen, sondern dann auch bewusster hören kann, dann muss da nachgebessert werden. Also da sind wir der Meinung, es müssen überall Gehölzstrukturen, die müssen ja nicht direkt am Weg sein, die können ja auch irgendwo in der Fläche sein, dass die entstehen, um den Blick auf Verkehr und Bebauung abzudecken, weil dann nimmt man auch subjektiv den Lärm nicht mehr so wahr.
Ja. Wie ist denn das? Habt ihr jetzt noch Möglichkeiten, dort mitzureden?
Ja, also das war im Prinzip eine großartige Veranstaltung. Der Ortsbeirat hat für sich entschieden, dass es wünschenswert wäre, wenn die RGS mit den Umweltverbänden, sprich NABU und BUND, wir waren auch beide vertreten bei der Ortsbeiratssitzung, zusammenarbeitet, die Pläne nochmal in Anführungszeichen überarbeitet, das Gespräch sucht, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die für beide Seiten letztendlich einen guten Kompromiss darstellen. Und da sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir da zu einer guten Lösung kommen, weil wie gesagt schon am Krüblinger Torvorplatz hat sich gezeigt, die Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Umweltverbänden kann durchaus fruchten und ein gutes Ergebnis bringen.
Und wann gibt es ein Treffen? Gibt es da auch eine Plattform?
Das wird ein Treffen zwischen Stadtverwaltung bzw. RGS mit Planern und den Umweltverbänden sein. Das soll in der nächsten Zukunft stattfinden. Da warten wir auf einen Termin, der uns vorgeschlagen wird. Und dann werden wir das eben die Pläne durchgehen, unsere Anliegen nochmal klar darstellen, gucken, dass wir einen akzeptablen Kompromiss hinbekommen und die geänderten Planungen, die daraus resultieren, die werden dann im Anschluss, ich meine, bei der nächsten Ortsbeiratssitzung des Ortsbeirats Stadtmitte dann wieder vorgestellt, was dann auch gleichzeitig die öffentliche Veranstaltung ist, auf der dann diese Pläne öffentlich nochmals vorgestellt werden, wo dann auch die Bürgerinnen und Bürger Rostocks teilnehmen können und dann auch wiederum ihre Fragen stellen können.
Das heißt, aber ihr vom BUND oder auch vom NABU könnt noch Empfehlungen aussprechen oder könnt ihr auch richtig mitbestimmen?
Rechtlich gesehen haben wir eigentlich überhaupt keine Handhabe. Das ist letztendlich ein Goodwill der Stadtverwaltung, das sie aber anbietet. Und das rechne ich der Stadtverwaltung auch hoch an. Das finde ich fair und das finde ich auch vernünftig. Und das gibt dann auch der Bevölkerung ein Stück weit das Gefühl, okay, hier wurden jetzt auch nochmal Menschen gehört, ein Verband gehört, die die ganze Sache von einem anderen Blickwinkel her betrachten. Und da kommt dann am Ende im Regelfall meistens was Gutes bei raus.
Und wenn ich jetzt als Bürger oder als Bürgerin da auch nochmal ein bisschen mitmischen will, sprich meine Meinung einbringen will, dann habe ich die Möglichkeit auf der nächsten Ortsbeiratssitzung Stadtmitte. War das korrekt?
Im Prinzip bei der nächsten Ortsbeiratssitzung, sobald es auf der Tagesordnung steht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es dann auf der nächsten Ortsbeiratssitzung stehen wird oder auf der übernächsten. Ich denke schon auf der nächsten, weil hier auch die Zeit drückt, weil die Stadtverwaltung oder die RGS möchte natürlich noch in diesem Winterhalbjahr mit den Fällungen beginnen. Denn ab 1. März ist laut Bundesnaturschutzgesetz Schluss mit Fällen. Dann ginge es erst wieder ab 1. Oktober. Und da die Baumaßnahmen ja in 2016 schon anfangen sollen, muss dann auch zwingend gefällt werden. Das heißt, es ist ein straffer Zeitplan. Und wir sind gespannt, ob das einzuhalten ist, weil ein weiterer Punkt, den wir bemängelt haben mit dem Naturschutzbund, mit dem NABU zusammen, das war das artenschutzfachliche Gutachten. Das war in den viele Punkte wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Manche Punkte waren nicht tiefgründig genug betrachtet in unser aller Augen. Und das ist einfach die Rechtssicherheit, die wir brauchen. Wenn das artenschutzfachliche Gutachten in Ordnung ist, dann haben wir eine Rechtssicherheit, was auch den Naturschutz angeht. Nicht, dass uns hier am Endeffekt, weil irgendwas nicht beachtet wurde, dann wäre das Problem, dass unter Umständen die Fördermittel zurückgezahlt werden müssten. Und das geht ja nun nicht darum. Man muss einfach auf der sicheren Seite sein. Das ist ja auch nichts, was wir jetzt fordern, weil wir einfach Naturschützer sind. Das ist Gesetzlage und die muss eingehalten werden.
Okay, und das muss alles noch in diesem Jahr erfolgen.
Das müsste im Prinzip jetzt in diesem Jahr noch erfolgen und der Ortsbeirat müsste dann letztendlich den Planungen zustimmen, damit die RGS dann loslegen kann. Sprich, dann wird es in die Genehmigungsplanung gehen und die wird dann dem Landesamt für Denkmalpflege vorgelegt, meine ich, dass die waren. Und auf jeden Fall geht dann die Genehmigungsplanung raus, mit der dann die Fördermittel, die von dir angesprochenen 3,5 Millionen, die auf die 700.000 der Stadt obendrauf kommen, bewilligt werden.
Und wann ist die nächste Ortsbeiratssitzung?
Kann ich dir nicht sagen.
Aber zeitnah. Also es muss ja
noch die muss Jahr auch recht zeitnah sein. Ich weiß nicht, ob das im November noch schon irgendwo ist, aber es liegt nahe, dass es im November ist. Also da müsste man, aber das kann man alles auf der Seite von der Stadt Rostock sehen, wann die Ortsbeiräte tagen.
Kann ich da auch hingehen, wenn ich nicht mit der wohne, sondern in der KTV wohne?
Ist völlig egal, wo man wohnt. Jeder ist berechtigt, dorthin zu gehen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Aber wirklich mitmischen kann man jetzt als normaler, in Anführungszeichen, Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht mehr wirklich da war, die Möglichkeit bis 30.09. Das wurde auch oft genug publiziert. Aber man kann zumindest sich die neuen Planungen angucken und dann werden auch wir eine Stellungnahme als BUND, wie auch der NABU, abgeben. Und an der kann sich dann der Ortsbeirat, der es letztendlich entscheiden muss, ob sie es so möchten oder nicht, orientieren. Aber zwingend einhalten muss keiner das, was wir dann letztendlich da von uns geben.
Gut, ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Also wir sind gespannt.
Muss ja bald sein, wenn das nächstes Jahr losgehen soll, mit den Fällungen und mit dem Umbau der Wallanlagen. Also wir von Radio Loro werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich sage erstmal vielen Dank an Markus Brost vom BUND. Schön, dass du hier warst und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder zu diesem Thema oder zu anderen Themen. Ja, ihr hört das Umweltkonzentrat. Wir haben es jetzt schon kurz nach halb. Ich spiele noch ein bisschen Musik und danach kommen wir zu unseren nächsten Themen: Glyphosat und Plastiktüte. Ja, das Umweltkonzentrat auf Radio Loren 90,2. Mein Name ist Aldo Segle
Und ich komme jetzt zu unserem nächsten Thema. Eben hatten wir ja schon einen engagierten Mitmacher des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND genannt. Jetzt gibt es wiederum einen BUND-Experten in einem Interview zum Thema Glyphosat. Ja, das stammt aber nicht von uns, sondern da haben wir uns einfach mal an unser Freundschaft für verbundenes freies Radio LoRa, man beachte LoRa, nicht Loro, LoRa aus München gewendet. Ja, Ende des Jahres wird nämlich die Zulassung für den Unkrautvernichter Glyphosat in der Europäischen Union auslaufen. Eine weitere Zulassung ist quasi schon beschlossen. Glyphosat wird unter dem Markennamen Roundup vertrieben, ist das wichtigste Pestizid weltweit. Ja, aber seit einiger Zeit steht es stark in der Kritik, da es unter anderem krebserregend sein soll. Dietmar Freitsmiedl vom Freien Radio LoRa aus München sprach deshalb mit Thomas Brückmann, dem Pestizidexperten des BUND.
Glyphosat ist das am meisten in Deutschland, wahrscheinlich am meisten in ganz Mitteleuropa verbreitete Breitbandherbizid. Ein Breitbandherbizid ist ein Pflanzenvernichtungsmittel, deshalb der Name Herbizid, was auf alle grünen Bestandteile einer Pflanze wirkt und diese Pflanze abtötet.
Warum wird das nun, diese Ankündigung der EU-Kommission vom BUND, so heftig kritisiert? Was steckt da dahinter? Welche Gefahren gehen von Glyphosat in Ihren Augen aus?
Dem BUND liegen schon lange viele Meldungen über die verschiedensten Gefahren, die von Glyphosat ausgehen, vor. So wissen wir aus Südamerika, dass Glyphosat hormonell wirksam ist. Es beeinflusst den Testosteronspiegel. Wir wissen, dass es keimschädigend ist. Es wirkt auf Embryonal- und Plazentazellen. Wir wissen seit spätestens Anfang August, dass es genotoxisch ist. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat Anfang August dem Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, ein Dossier übergeben. In dem Dossier wurde klar dargelegt, dass Glyphosat wahrscheinlich bei Menschen krebserregend ist. Das ist die zweithöchste Warnstufe. Und seitdem haben wir null Toleranz für den Einsatz von Glyphosat. Krebserregende Stoffe dürfen in der Umwelt nicht ausgebracht werden.
Wenn Sie das jetzt wissen, wenn die Weltgesundheitsorganisation das weiß oder mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass Glyphosat sehr gefährlich ist, warum weiß das die EU-Kommission nicht? Warum weiß das die Bundesregierung nicht oder auch das Bundesamt für Risikobewertung? Was steckt da dahinter? Welche Interessen stecken da dahinter?
Also wir werfen der Behörde, die für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Chemikalien, von Umweltchemikalien und auch Pestiziden für den Menschen zuständig ist, das ist das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR. Wir werfen diesem Institut vor, dass es zu nah an der Industrie dran ist. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat angeblich andere Informationen, die lauten, Glyphosat ist nicht krebserregend. Die zweite Sache ist, dass die EU-Kommission jetzt eine Verlängerung ausgesprochen hat für ein gefährliches Pestizid, weil die wissenschaftliche Behörde der EU-Kommission, die Europäische Behörde für Nahrungsmittelsicherheit, die EFSA in Parma, zeitlich es noch nicht packt, auf die neuen Erkenntnisse der WHO einzugehen und für die Prüfung des Verlängerungsantrages für Glyphosat mindestens noch bis November braucht. Und es darf nicht sein, dass ein Pestizid, was im Verdacht steht, bei Menschen krebserregend zu sein, einfach verlängert wird, weil die Prüfungen noch nicht abgeschlossen sind.
Was vermuten Sie? Da kann man ja wahrscheinlich nur spekulieren. Wenn man jetzt doch einige Anhaltspunkte hat, dass dieses Pestizid krebserregend ist und gefährlich ist, warum wird es dann nicht mal erst aus dem Verkehr gezogen, sicherheitshalber?
Also ich hatte ja vorhin schon im ersten Satz erwähnt, dass Glyphosat das am meisten verwendete Pestizid oder Herbizid ist. Es wird flächendeckend in der Landwirtschaft angewendet und es gibt einen erheblichen Druck, insbesondere von der Agrarlobby und aber auch von den Pestizidherstellern, dieses Mittel nicht vom Markt zu nehmen. Wenn sie auf Diskussionsveranstaltungen mit Landwirten sind, die haben richtig Angst, dass ihnen dieses Mittel genommen wird. Also ich vermute, um es in einem Satz zu sagen, ganz, ganz starke wirtschaftliche Interessen.
Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erklären, warum haben denn die Landwirte sogar richtig Angst davor, dass dieses Mittel vom Markt genommen wird? Was passiert denn dann?
Also Glyphosat ist ein Mittel, was, ich sagte ja, fast flächendeckend verwendet wird. Insbesondere, es wird vor der Aussaat auf den Acker gebracht. Es baut sich relativ schnell ab. Man kann dann nach wenigen Tagen schon wieder aussehen. Und es wird auch zur Erntebeschleunigung genommen. Also man sprüht Glyphosat im Rahmen der Sikkation, so ist der Fachbegriff für dieses Verfahren, auf Erntegut, was noch grün ist, also noch nicht braun ist, und das Erntegut bekommt dann die braune Farbe. Die Landwirte haben sich an dieses preiswerte Pestizid gewöhnt und wollen es ungern wieder aufgeben.
Also der Druck ist da nicht nur von den Agrarkonzernen und Saatgutkonzernen, sondern der Druck kommt auch von Seiten der Bauern, das ja nicht runterzunehmen vom Markt.
Also ich denke, dass der Bauernverband oder Deutsche Bauernverband einen ganz großen Druck auch auf die Bundesregierung oder auf die EU-Kommission ausübt.
Jetzt haben Sie ja geschrieben oder heute gemeldet, dass, und diese Zahl finde ich schon erschreckend, dass 7 von 10 getesteten Berlinern Glyphosat im Urin hatten. Das ist ja, also wenn ich diese Zahl lese, schon wirklich besorgniserregend.
Deswegen Also Sie sprechen von den BUND-Urintests. Mhm. Das waren Tests, die wir europaweit gemacht haben, in fast allen europäischen Ländern mit unserem Netzwerk Friends of the Earth. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, ja. Und diese Studien, diese Urintests auf Glyphosat wurden von vielen anderen Gruppen auch nachvollzogen, dass viele Menschen Glyphosat schon im Urin und wahrscheinlich auch im Blut haben. Und eine Studie der Bundestagsfraktionen von Bündnis 90 Die Grünen hat sogar ergeben, dass Glyphosat in Muttermilch vorhanden ist.
Okay, dann vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz die Forderungen, die der BUND jetzt an die verantwortlichen Politiker stellt, zuvorderst wahrscheinlich an den deutschen Landwirtschaftsminister, aber auch an die EU-Kommission.
Als die WHO Anfang August das Dossier an das DFR übergeben hat mit der wahrscheinlich krebserregend bei Menschen, hat Professor Weiger, unser Bundesvorsitzender, einen Brief an Landwirtschaftsminister Schmidt geschrieben. In diesem Brief fordert er das DFR auf, die EFSA, also auch der EFSA, die Untersuchungsergebnisse von der WHO zur Verfügung zu stellen und die Zulassung von Glyphosat zurückzuziehen. Dann wird das BVL, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, aufgefordert, die Zulassung für alle glyphosathaltigen Präparate, das sind sehr viele, auszusetzen. Und das BFR hat aufgrund der Ungefährlichkeit, die es dem Glyphosat zuschreibt, Grenzwerte für Glyphosat in Lebensmitteln hochgesetzt. Diese hochgesetzten Grenzwerte müssen dringend wieder revidiert werden. Des Weiteren fordert Professor Weiger, dass Landwirtschaftsminister Schmidt per Eilverordnung, es ist Erntezeit, in der Landwirtschaft die sogenannte Erntebeschleunigung, die Sikkation verbietet, weil durch diese Sikkation zu viel Glyphosat in Lebensmittel ankommt. Ja, und abschließend kommt die Forderung, dass sich Deutschland auf europäischer Ebene dafür einsetzen muss, dass die EFSA, die derzeit Glyphosat noch prüft, nach den vorliegenden Ergebnissen alsbald die Zulassung wieder entzieht, weil Glyphosat ist noch immer zugelassen.
Soweit der BUND-Experte Dietmar Freitsmiel im Interview mit Thomas Brückmann vom Freien Radio Lora aus München. Pestizide in der Landwirtschaft, wie immer ein kontroverses Thema. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Beitrag, da geht es um die Plastiktüte. Denn, man höre und staune, in den letzten Jahren verbrauchten allein Deutschland jährlich bis zu 5 oder 6 Milliarden Einwegplastiktüten. Das sind, man höre und staune, 11.700 Stück pro Minute. Andere Länder sind da schon wesentlich weiter und verbrauchen weniger. Über dieses und weitere Aspekte der Plastiktüte sprach Carsten Strippe vom Radio Z aus Nürnberg mit Thomas Fischer, Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft.
In Deutschland werden ja pro Jahr 6,1 Milliarden Plastiktüten verbraucht. Was bedeutet das denn für die Umwelt und den Menschen?
6,1 Milliarde Plastiktüten ist eine unglaubliche Anzahl an Ressourcen, die unnötig eingesetzt werden müssen. Mehr als 200.000 Tonnen Rohöl werden dafür jährlich verbraucht und mehr als 60 Millionen Plastiktüten werden pro Jahr weggeworfen mit fatalen Folgen für Vögel und marine Lebewesen.
Recycelt werden ja nur 7 von 100 Tüten. Wie kommt das denn? Was passiert denn mit dem Rest?
Es gibt sicherlich einige Plastiktüten, die in den gelben Sack geworfen werden, damit sie wieder recycelt werden. Viele Plastiktüten werden jedoch weggeschmissen, landen in der Natur. Wenn sie von Tieren gefressen und aufgenommen werden, führen sie zu deren qualvollen Tod. Es ist aber auch so, dass viele Plastiktüten als Mülltüte verwenden und dann in die schwarze Tonne schmeißen, wo sie dann in der Verbrennung landen. Aber dann sind leider die Rohstoffe für immer verloren.
Gibt es denn verschiedene Arten von Plastiktüten? Wenn ja, welche denn und inwiefern unterscheiden die sich?
Es gibt verschiedene Einwegplastiktüten. Es gibt solche aus Polyethylen, das ist ein herkömmlicher Kunststoff, der aus Rohöl hergestellt wird. Es gibt allerdings auch Plastiktüten, die aus Maisstärke produziert werden. Die weisen insgesamt aber keine bessere Ökobilanz als rohölbasierte Plastiktüten auf, weil die Umweltauswirkungen aus dem Anbau von Mais auch ganz erheblich sind.
Das sind dann diese biologisch abbaubaren Plastiktüten?
Genau, das wären biologisch abbaubare Plastiktüten. Das Problem bei biologisch abbaubaren Plastiktüten ist jedoch, dass man sie, wenn man sie versehentlich wegschmeißt oder irgendwo in der Umwelt liegen lässt, sich nicht unter natürlichen Bedingungen nicht schneller abbauen als normaler Kunststoff. Das heißt, viele Jahre bleibt dieser Kunststoff noch erhalten und im gelben Sack behindert er das Recycling und kann nicht recycelt werden.
Was ist denn generell so das größte Problem bei Einwegplastiktüten?
Dass es Ressourcenfresser sind, dass es Energiefresser sind und dass, wenn Plastiktüten weggeschmissen werden, sie eine Gefahr in der Umwelt darstellen. Einmal, weil Tiere diese Plastiktüten, die sich dann in Plastiktütenfetzen abbauen, für Nahrung gehalten werden können, aufgenommen werden und Tiere daran verenden können. Zum anderen bauen sich diese Plastiktüten sukzessive in Mikroplastikpartikel ab, die über den Fisch wieder auf unserem Teller landen können.
Wäre es denn eigentlich energieeffizient, diese 184.000 Tonnen Kunststoff überhaupt zu recyceln, wenn man das machen würde?
Man kann Plastiktüten recyceln. Man kann daraus andere Produkte herstellen. Die Umweltentlastung und die Energie- und Ressourceneinsparung, wenn diese Tüten gar nicht erst eingesetzt und hergestellt werden müssten, egal ob die aus Rohöl oder Recyclingmaterial hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung einer Mehrwegtragetasche, ist viel größer, als wenn sie auf recycelte Einwegtüten setzen.
Was machen Länder wie Luxemburg und Irland denn anders, als es hier in Deutschland der Fall ist?
In Deutschland haben wir leider das Problem, dass viele Plastiktüten im Einzelhandel noch kostenlos dem Kunden quasi hinterhergeschmissen werden. In Irland ist das nicht der Fall. In Irland hat man eine Abgabe in Höhe von 22 Cent für jede Plastiktüte eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass der Verbrauch von 328 Tüten pro Kopf pro Jahr auf heute nur noch 15 Tüten pro Kopf pro Jahr gesunken ist, weil jeder Verbraucher an der Kasse entscheiden muss, brauche ich eine Plastiktüte wirklich oder geht nicht vielleicht doch der Rucksack. Den sogenannten Tütengroschen gibt es im Lebensmitteleinzelhandel, das heißt in Supermärkten, schon seit den 70er Jahren. Allerdings ist es in Deutschland so, dass in dem Großteil des Einzelhandels Plastiktüten kostenlos herausgegeben werden. Das heißt, der Verbraucher muss sich gar nicht damit beschäftigen, ob er die Tüte braucht oder nicht. Er nimmt sie einfach mit und sie wird von den Händlern auch gerne rausgegeben, weil es ein billiges Werbeinstrument ist. Und das ist eben ein großes Problem.
Die EU legte ja eine Plastiktütenrichtlinie fest. Was umfasst die denn?
Die Plastiktütenrichtlinie der Europäischen Union legt für die Zukunft fest, wie viel Plastiktüten verbraucht werden dürfen in jedem EU-Mitgliedsland. Oder stellt es den EU-Mitgliedstaaten frei, eine Abgabe auf Plastiktüten einzuführen?
Was würde denn so eine generelle Abgabepflicht für Plastiktüten ändern?
Die Abgabe auf Plastiktüten ist genau das richtige Modell, weil der Verbraucher letztendlich tatsächlich dann entscheiden muss, brauche ich eine Plastiktüte oder brauche ich sie nicht? Bin ich bereit dafür, Geld zu bezahlen oder eben auch nicht? Das heißt im Umkehrschluss, dass viele auf Plastiktüten beispielsweise für eine Tablettenpackung oder das Rasierwasser eher verzichten. Und das ist gut für die Umwelt und das Portemonnaie.
Zum Abschluss, jede und jeder kennt das ja. Man kauft ein und vergisst dann eine Tüte mitzunehmen, wo man die Sachen, die man kauft, reintun kann. Welche Tipps geben Sie dann zur Vermeidung von Plastiktüten?
Zur Vermeidung von Plastiktüten geben wir dem Verbraucher mit Mehrwegtragetaschen, Rucksäcke oder auch mal die Handtasche für kleine Sachen zu benutzen, so oft wie möglich wiederverwenden. Das spart Einwegplastiktüten ein, damit auch Ressourcen und Energie und schützt das Klima.
Welche Formen von Mehrwegtüten gibt es denn?
Es gibt Mehrwegtragetaschen in allen Variationen und in allen Designs, aus Jute, Canvas, Baumwolle, aber auch aus recyceltem Kunststoff. Auch diese Mehrwegtragetaschen können mehrere hundert Male wiederverwendet werden und sind dadurch besonders umweltfreundlich. Clever sind sogenannte faltbare Polyester-Mehrwegtragetaschen, die kleiner als eine Taschentuchpackung sind und auch für den Spontaneinkauf in der Jackentasche jederzeit verfügbar sind.
Ja, das war ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg. Es sprach Carsten Striepe mit Thomas Fischer, Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Und ihr habt es vielleicht gehört, das Europäische Parlament hat in diesem Jahr dem Richtlinienvorschlag bezüglich Plastiktüten zugestimmt. Das gilt es in Deutschland umzusetzen. Ja, und da hatte Deutschland vielfältige Möglichkeiten. Dazu sagt das Bundesumweltministerium, also O-Ton, aus unserer Sicht sind auf deutscher Ebene freiwillige Maßnahmen vorzuziehen. Eine solche Maßnahme könnte beispielsweise eine freiwillige Selbstverpflichtung darstellen, mit der bereits existierende freiwillige Maßnahmen des Lebensmitteleinzelhandels zur entgeltlichen Abgabe von Kunststofftragetaschen erweitert würden. Positive Signale in Richtung einer freiwilligen Lösung liegen aus Verbandskreisen vor. Naja, was man von Selbstverpflichtung an deutschen Industrie zu halten hat, weiß der eine oder andere vielleicht. Ja, wir sind jetzt mit durch mit dem Umweltkonzentrat. Was heißt wir? Na, ihr seid, habt's gehört, ne, wenn ihr es gehört habt, zur Gänze. Und ich bin jetzt ganz alleine. Mein Name ist Aldo Segler und ich manage jetzt gerade die Umweltredaktion und es würde mich freuen, wenn es potenzielle Mitmacherinnen geben würde, die bei mir mitmachen würden, weil ich bin nämlich zurzeit total allein in der Umweltredaktion und fordere euch auf, so ihr Zeit, Lust und Muße habt, einfach mitzumachen. Und mitmachen ist euer Stichwort, ihr könnt eine Mail schreiben an mitmachen@lore, wenn ihr sagt, ich würde auch gerne im Umweltkonzentrat mitmischen, meine Stimme der Welt geben, meine Themen mit einbringen in den öffentlichen Diskurs. Okay, ich mach Schluss, mein Name ist Aldo Segler, ich sage Tschüss.